Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge, die heute etwas ernsthafter ist.
Ja, wir haben heute einen Gast, der selbst von sich sagt, er hat eine Benjamin Button-Laufbahn hinter sich, von groß auf klein sozusagen in seiner Laufbahn. Er hat bei großen Konzernen wie der Bundeswehr angefangen.
Und ist jetzt bei einem Startup unterwegs, Arx Robotics, die autonome Militärroboter machen und KI-Betriebssysteme. Und all das ist zum Beispiel schon im Einsatz in der Ukraine. Und das Interessante ist, dass die erst 2022 gegründet worden sind. Also ein junges Unternehmen, was jetzt eine Menge zu tun hat.
Ja, und hier zeigt sich wieder, wie wichtig Transformation ist. Also nicht nur das Produkt als solches zu machen, sondern den Workflow, den Prozess mitzudenken. Der ist extrem wichtig in der Bundeswehr, weil da eben alles noch auf alt und vor 30 Jahren getrimmt ist. Und er selbst war in Afghanistan, kennt sich aus mit militärischen Systemen und weiß, was nötig ist. Und dass auch seine zwei Co-Gründer auch ehemalige Offiziere sind. Er kann super viel erzählen. Hört unbedingt rein.
Ganz genau. Und vergesst dabei nicht, uns zu abonnieren. Und jetzt Gutes Spaß. Hören.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Eine Nokia 3210. Du kannst schon sehen, dass ich grauen Bart habe. Das ist auch ein sehr...
Soll ich sagen?
Klassiker. Welche App nutzt du am meisten?
Signal.
Welche technologische Superkraft hättest du gerne?
Oh, das ist eine gute Frage. Technologische Superkraft? Ich würde gerne dieses Mysterium Multitasking können.
Okay. Wer ist aus deiner Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder Tech-Denkerin?
Lucky Palmer von Android.
Okay, und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Noch viel zu tun.
Das können viele unterschreiben, würde ich sagen. Und damit hallo an Stefan Röbel von Arx Robotics. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Du hast eine militärische Laufbahn gehabt, Offizier der Bundeswehr, warst auch im Einsatz in Afghanistan zum Beispiel, bist Diplom-Kaufmann an der Bundeswehr-Uni in München, studiert, aber auch noch ein MBA gemacht. Du hast verschiedene Stationen gehabt, also nicht nur militärisch, sondern warst auch bei Amazon zum Beispiel unterwegs, aber auch bei Grover in Berlin und hast seit 2022 eben vor allem Arx Robotics mitgegründet und bist dort jetzt der COO, so Chief Operation Officer.
Oder Mädchen für alles.
Oder ja. Mädchen für alles. Das Ganze. Und du hast noch lustige Hobbys, ne?
Ja, das können wir später noch. Was ja. Meine Einstiegsfrage wäre eigentlich, ihr macht ja Deep Tech Militär, ist ja gerade der Riesenhype. Kart ihr gerade das Geld mit Schubkarren in die Firma? Könnte ich, wenn ich jetzt ganz frech wäre, würde ich das so fragen. Ich habe es auch gefragt.
Also die Möglichkeit zum Fundraise sind gerade besser denn je, muss man sagen. Hier bietet es einem Startup die Möglichkeit, Auswahl zu treffen. Das heißt, ich habe die glückliche Situation, meine Investoren auszuwählen, die sehr, sehr gut zu mir passen. Ich bin jetzt in der Situation, wo man nicht mit dem Rücken zur Wand raisen muss. Ich kenne die Erfahrung und auch aus Gespräch mit anderen Foundern, wenn das Geld knapp wird, wenn du keine Termsheets hast, wenn du das nehmen musst, was da ist. Und das kann für eine Firma schon sehr große Auswirkungen haben, weil die Reise, die man mit dem Investor geht, ist keine Reise über 1-2 Jahre, sondern es ist eine Reise über ein Jahrzehnt. Mhm. Und das ist nicht nur für gute, sondern auch für schlechte Zeiten. In guten Zeiten sich zu verstehen, das ist das eine. Aber auch mal durch harte Zeiten zusammenzugehen und dort die Fähigkeit zu haben, mit einem Board so zu arbeiten, dass man konstruktiv am Ende rauskommt, das ist was Besonderes. Und dafür ist der Makrotrend sehr, sehr gut. Mhm. Das Interesse und die Notwendigkeit ist verstanden. Und das gibt uns jetzt die Möglichkeit, mit den Leuten zu arbeiten, die zusätzlich noch die Mission verstehen, die auch Mehrwert bringen in Bezug auf Skalierbarkeit. Also es gibt nicht nur einfaches Geld, sondern du willst zu dem Geld, wenn du kannst, noch mehr Fähigkeiten von deinem Investor mit dazu haben. Mhm. Und wir sind mit unseren Investoren sehr, sehr glücklich.
Ihr habt Arx Robotics 2022 gegründet. Mhm. Ja. Ne? Also vom Zeitpunkt her, also das ist natürlich immer ein bisschen schwer zu formulieren, sage ich mal, weil man von etwas profitiert, was natürlich total schlimm ist. Nichtsdestotrotz haben ja jetzt alle verstanden oder sich darauf committed, wir wollen verteidigungsfähig sein, etc. pp. Aber ihr seid quasi im Jahr, als Russland dann die Ukraine endgültig angegriffen hat, gegründet worden. War das dann Zufall, nehme ich an?
es war ein Stück weit ein Zufall, aber die Vorarbeit ist schon seit 2020 passiert. Hm. Das heißt, wo auch da noch wir noch im seligen Frieden geschlafen haben. Marc, unser CEO und Founder, der kommt aus der Infanterie, genauso wie Max. Und jetzt biegen wir einmal kurz rechts ein bisschen ab. Wenn du in Infanterie in ein Haus verteidigst und bist zahlenmäßig unterlegen, hat man früher ganz gerne mal einen Besenstiel genommen, hat den schwarz angemalt und ins Fenster gelegt, damit es aussieht, als wenn da ein Gewehrlauf ist. Mhm. Einfach um personalmäßig was anderes darzustellen, als man eigentlich ist. So ein bisschen im Bereich Attrappen der Täuschung. Was der Marc dann gemacht hat, ist, in der Universität hat er eine Boombox genommen, also so eine USB, nicht USB, sondern Bluetooth-Box, mit einem großen Basswoofer dran und hat an dem Basswoofer quasi dort einen Metallstift dran geklebt, der dann bei Bass eine Auslösung von so einer Art Lichtblitz zusätzlich gemacht hat. Und dann haben wir an der Seite noch aus der Don Disco so eine kleine Nebelmaschine dran gebaut. Das heißt, wir haben einmal diesen Besenstiel, den es früher gab, einmal so ein Stück weit aufs nächste Level
digitalisiert.
Digitalisiert, ne? Einmal so ein Besenstiel digitalisiert, sodass der halt das Geräusch machen konnte, hat Rauch gemacht und ein bisschen Lichtblitz. Das heißt, eine deutlich realistischere Schuss und Attrappe. Und so hatte die Sache eigentlich begonnen und damit hat er damals den Preis des Generalinspekteurs der Bundeswehr gewonnen. Und da wäre natürlich die Frage, das ist ja nett, das ist jetzt irgendwie stationär, das kannst du da ins Fenster legen. Wie kriegen wir das denn mobil?
Mhm.
Und daraus ist dann Arx Robotics entstanden, weil ein Teil davon war das Gerion-Projekt, wo es quasi darum geht, wie kriegen wir diese Lösung ein Stück weit mobil. Und dann hat sich's entwickelt. Ich sage, okay, wir haben jetzt eine mobile Lösung, jetzt können wir nicht nur einen Payload transportieren, also einen Aufsatz, sondern mehrere. Und was gibt's denn noch nicht? Und dann hilft uns natürlich, dass wir militärischen Hintergrund haben, dass wir auch eine taktische Einordnung der Nutzungsfälle machen können und jetzt quasi einmal das ganze System so ein Stück weit umkrempeln, weil vorher war es immer so, die Bundeswehr hat ein Problem gehabt und dann ging es in die Entwicklung der Lösung. Es hat alles super lange gedauert, ne? Und jetzt sind wir aber in einer Situation, wo du keine Zeit mehr hast, irgendwie lange dort zu entwickeln, sondern du musst eigentlich proaktiv Lösungen entwickeln, basierend auf dem, was du jetzt siehst, weil wir ansonsten einfach noch weiter technisch hinterherhinken. Und so ist dann so ein bisschen Arx entstanden, weil wir gesagt haben, okay, lass uns doch mal den ganzen Prozess
umdrehen
und basierend auf unserem Wissen, was wir denken, was wir brauchen, eine Lösung konzipieren und dem Kunden vorstellen. Und mit der Wette sind wir eigentlich in den Markt gegangen.
Und da gibt es ja einige Unternehmen oder einige wenige Startups wie Quantum Systems im Drohnenbereich oder ne, die das dieses Geschehen umdrehen. Sie haben mehr Ahnung als die, meine ich mal, bei der Bundeswehr. Und ihr pitcht dann eure Ideen und sagt, wir haben auch Ahnung vom Gefecht. Du warst in Afghanistan, du weißt, was die Leute draußen brauchen. Und dann müsste der General eigentlich nur noch unterschreiben, oder?
In der idealen Welt ist es so.
Und also, ist es so?
Ein Stück weit ist es so. Du kommst halt hin und sagst dann, okay, ihr lebt jetzt in einer Welt von einem alten Prozess, 1980er Jahre, gegebenenfalls angepasst durch Afghanistan so ein bisschen, ne? Die Prozesse. Aber theoretisch leben wir in einem alten Prozess und der alte Prozess sagt halt, da fährt ein Panzer durch die Gegend und da sind ein paar Leute. Und das ist die Struktur. Da ist ein Panzer und 5 Menschen.
Mhm.
Und daraufhin wird beschafft. Und jetzt sagen wir aber eigentlich, okay, die Zukunft haben wir jetzt ja festgestellt, es sieht ein bisschen anders aus. Wie sieht denn der neue Prozess aus? Das heißt, wir müssen aber auch mithelfen, jemanden, der in dem alten Prozess lebt, wo ein Panzer und ein paar Menschen laben, jetzt plötzlich mit einem, die kommen dann und sagen, okay, was macht denn diese schwarze fahrende Kiste dann für uns? Und jetzt musst du denen so ein bisschen den Return on Investment beibringen, sagen, wie sieht denn der neue Prozess aus?
Mhm.
Und das ist natürlich auch für andere Gründer, die aus dem Tech-Bereich kommen, sehr, sehr schwierig, weil die haben die technische Lösung, aber die können es nicht einordnen in den Prozess, der Sinn macht.
Ja.
Und das ist ein bisschen eine Superkraft, die wir haben, wo du dann sagen kannst, okay, aber stell dir jetzt mal vor, du musst jetzt nicht mehr deine Munition selber holen mit deinem Panzer, sondern die Munition ist dann schon da, die kommt zu dir. Das heißt, du hast dann so ein Return on Investment, deine Downtime reduziert sich in solche Geschichten und dann siehst du dann so, wie die Augen ein bisschen größer werden und sagen,
okay.
Sprich weiter. Und dann kommen wir so langsam in den Bereich der neuen Prozesse, aber neue Prozesse ist erst der Anfang. Sobald der Prozess gut gefunden wurde vom Kunden, von der Bundeswehr, geht es dann in die Beschaffung, wo wir dann auch sagen, okay, das ist die nächste Hürde, die gebrochen werden muss oder überwunden werden muss, weil da natürlich sehr eingeschliffene Prozesse, sehr bürokratische Prozesse bestehen, die einfach schon seit 40 Jahren so sind, wie sie sind. Ne? Und das der Prozess verändert sich auch nicht. Und hier ist eigentlich die große Herausforderung, wo wir schneller werden müssen. Weil wenn du jetzt siehst, was jetzt, um jetzt einmal kurz die Kurve Richtung Ukraine zu geben, der Drohnenkrieg oder was in der Ukraine passiert in Iterationsschritten von 2 Monaten. Das heißt, du siehst jetzt irgendwie, dass die Drohnen an Kabeln fliegen, das gab es vor 2 Monaten noch nicht und jetzt gibt's Fischernetze und weiß der Geier. Das passiert so schnell, dass eigentlich der zukünftige Gewinner von Konflikten in der Lage sein muss, schnelle Iterationsschritte zu machen. Das heißt, wir müssen eigentlich unsere Prozesse daran anpassen, dass das, was wir heute definieren, in 2 Monaten nicht mehr aktuell ist. Mhm. Und da müssen wir mitkommen. Und das wird eine große Herausforderung für unser Beschaffungswesen sein, weil wir in den letzten Jahren immer sehr sicherheitsorientiert gearbeitet haben. Das heißt, der Kunde, die Bundeswehr, die Soldaten haben einen Bedarf festgestellt. Der wurde dann in ellenlangen Anforderungskatalog beschrieben. Und danach wurde der abgearbeitet und da war immer ganz viel Safety First. Ja, Safety First ist eine tolle Sache. Das hilft, dass der Soldat, dass dem Soldat gegen niemand gegens Knie fährt, weil da zu wenig Technik dran ist. Aber das ist gar nicht mehr zeitgemäß. Also heißt, dieses Safety First Gedanke muss eigentlich durch einen Missions First Gedanken abgelöst werden, wo wir sagen, in der Ukraine gibt es so viele Sachen, die gar nicht sicherheitsmäßig irgendwie einplanbar sind in unsere Gedanken. Das sind so ferngesteuerte Autos, wo eine Mine drauf ist. Das ist aber eine Realität, in der wir leben, wo auch Systeme durch die Gegend fliegen. Wenn die halt runterfallen, explodieren die halt. Also das ist, ne, das passt nicht mit unserem Sicherheitsbild. Wo wir zum ersten Mal in der Ukraine waren, unsere Systeme gezeigt haben, haben die gefragt, was der lustige rote Knopf ist, den wir dann so hinten an dem Roboter dran haben. Und haben gesagt, ja, das ist ein Notausknopf.
Ausknopf, damit der durchdreht.
Ja? Ja. Ja. Also der Roboter dreht nicht durch, aber da ist er aber so, was er da macht. Und das der, und dann haben die gesagt, ja, brauchen wir nicht, mach das weg. Ja, und das sind so, dann kommst du noch hin mit deinem europäischen Safety-First-Gedanken und dann kriegst du einmal Realität übergebrummt und dann machst du das 3-4 Mal mit denen und sagst, ja, jetzt ist aber gut und dann bist du aber sehr weit weg von dem, was du in Deutschland so normalerweise beschaffst. Mhm. Und jetzt diesen großen Umschwung zu schaffen von, oh mein Gott, wer hat denn das gekauft, das ist gegen ein anderes Auto gefahren, weil dort ein Sensor zu wenig dran war, zu einem, okay, das kann die Mission machen und ist aber auch so kostengünstig, dass du es gegebenenfalls in einem Missionsfeld zurücklassen kannst. Mhm. Weil du musst ja Masse produzieren. Also wir können nicht weiter nur auf super teure Einzelsysteme setzen, sondern wir müssen es unterstützen mit einer neuen Domain und das macht auch Quantum, in Masse autonome Systeme herzustellen. Und das Gleiche machen wir am Boden und wir verknüpfen diese Systeme. Aber das wird nur funktionieren, wenn wir diese in einem Kostenrahmen produzieren können, der für den Kunden attraktiv ist. Du kannst nicht Lack of Mass lösen, so ist der Begriff dafür, wenn du keine Masse produzieren kannst, weil es zu teuer ist. Mm. Weil dann drehst du auch das Prinzip um. Mm. Der Soldat muss sich dann plötzlich wieder um das System kümmern. Das ist eigentlich Quatsch. Du willst eigentlich, dass das System den Soldaten unterstützt. Aber wenn das System zu teuer ist, dann hast du 5 Leute, die, oh mein Gott, wenn es kaputt geht, was passiert dann?
Das ist aber immer noch dann ein Thema, weil im Moment hat man ja eher das Gefühl, Geld spielt keine Rolle.
Das ist so. Aber am Ende des Tages ist jetzt, Geld spielt keine Rolle, so ein bisschen getrieben von Aktionismus, weil alle wissen das, was zu tun ist und das Wie aber noch gar nicht klar ist. Mhm. Also es ist weder klar, was wir für Systeme brauchen, wie unsere zukünftige Struktur aussieht. Wir haben zurzeit ja Großsysteme in einer sehr hohen Prozentzahl. Wenn du jetzt siehst, was die Engländer für eine Doktrin ausgegeben haben, die haben gesagt, ja, es wird 20-40-40. 20% alte Systeme, 40% unbemannte Systeme und 40% Sachen, die gar nicht wiederkommen. Das heißt, einmal komplett umdrehen und das Ganze unterstützen, die Großsysteme. Ja. Und einfach diese Extreme gibt es jetzt und jetzt arbeiten alle. Das ist jetzt so ein bisschen, als wenn man Blitzknaller in einen Ameisenhaufen wirft, sage ich mal, das ist jetzt überspitzt, ne? Aber alle machen jetzt erstmal was, in der Hoffnung, dass irgendjemand einen gangbaren Weg findet, um der Lage Herr zu werden und recht schnell zu innovieren.
Ja, das ist ja jetzt euer Problem oder das ganze Problem Bundeswehr oder Verteidigungssysteme ist jetzt par excellence ein Transformationsproblem, ja. Wie in der Digitalisierung auch. Wir reden ja häufiger drüber, nur Computer anzuschaffen und den Drucker wegzuschmeißen, reicht nicht. Du musst ja die Prozesse ändern und bei euch ja noch extremer, ihr müsst ja einen Riesenprozess ändern. Mhm. Die ganze Bundeswehr müsste ja von links auf rechts gekrempelt werden, damit ihr ordentlich produzieren könnt. Das bringt euch das. Ihr müsst ja die Workflows mitliefern für eure neuen Systeme.
Ja, und deswegen aber muss man sagen, du hast jetzt, früher hast du ein Riesenproblem gehabt, in Defense zu investieren, weil du halt so ein langes Tal des Todes hast, was dann jedes Startup irgendwie hat. Ne? Von ich finde es cool zu ich kaufe es, sind manchmal irgendwie 3-4 Jahre im B2B. Und wenn man B2G sind, hast du richtig gesagt, sind es 10. So, dann brauchst du erstmal einen Investor, der sagt, okay, ich gebe dir mal 10 Jahre Investment und wird schon. Mhm. Also die Wetten haben wenige gemacht. Und jetzt siehst du aber, dass du durch den Innovationsdruck relativ viele Institutionen hast, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, auch das Cyber Innovation Hub und VWAPS gibt es ja so einzige. Und es gibt es in jedem Land, die mit Geldern ausgestattet sind, um erstmal zu beschaffen und so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, wie der neue Prozess aussehen kann. Hm. Und das hilft uns natürlich, dieses Tal des Todes ganz gut zu überbrücken, weil wir jetzt Zeit haben, mit dem Kunden die Lösung zusammenzuentwickeln und auch ein Stück weit finanzielle Hilfe dadurch zu kriegen. Also Das ist schon ganz gut. Mhm. Aber der Berg, den wir klettern müssen, ist ein großer.
Mhm. Das heißt, wo konkret steht ihr gerade? Also ihr macht die KI-Software und eben diese autonomen Roboter-Systeme. Wo steht ihr gerade?
Wachstumsschmerz. Viel Wachstumsschmerz. Aber gut. Wir sind in die ersten Programme bei der Bundeswehr reingekommen. Wir liefern an die Ukraine. Wir sind in England. Wir sind gerade mit einem Team in Italien. Wir sind in europäischen Programmen. Das heißt, es ist verstanden, dass es notwendig ist. Und auch, dass man ins Risiko gehen muss mit Systemen. Und hier sind wir schon wirklich gut.
Man kann sagen, ich meine, ihr seid ja schon quasi am Markt, ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich nach so kurzer Zeit.
Ja.
Aber da sieht man auch, dass Druck auf dem Thema ist.
Ist sehr viel Druck auf dem Thema. Heißt aber auch Altern auf der Überholspur. Als Gründertyp viel Arbeit, aber jetzt die Zeit. Am Ende des Tages haben wir jetzt ein Fenster von 5 Jahren. Und wenn man es jetzt einmal unromantisch betrachtet, wenn wir es jetzt nicht aktiv schaffen, als Europa eine Drohgebärde so aufzubauen, dass es wir nicht angreifbar sind oder nicht lohnenswertes Ziel sind, dann ist es auch für unsere Kinder wahrscheinlich nicht so schön in den nächsten Jahren. Und das ist eigentlich das Ziel, dass wir dorthin schnellstmöglich kommen, dass wir kein lohnenswertes Ziel für niemanden mehr sind und als Europa wieder so ein Stück weit in der Lage sind, selbstständig zu handeln.
Wir haben jetzt die Aktion in Russland gesehen von der Ukraine mit den Drohnen. Das war ja nun so eine subversive Action, die ich dann hoffe, dass die auch mal von Hollywood in einen Film umgesetzt wird. Die würde ich gerne mal sehen. Aber die zeigt ja, und da hatte auch jemand dann ein Bild gepostet, meine ich, wo unsere großen A400 irgendwo auf einem Flugfeld stehen, 30 Stück hintereinander. Herzlichen Glückwunsch. Also dann, das sind ja unendlich viele Prozesse. Und wenn man auf der Bundeswehr-Webseite geht, kann man gucken, da gibt es die ganzen Systeme, die so existieren, über alle Waffengattungen hinweg. Da kann man sich so durchklicken wie durch so einen Amazon-Einkaufsladen. Das sind also Milliardenteile wahrscheinlich. Kein Wunder, dass das Beschaffungssystem komplex ist.
Ja.
Wie soll man denn da Ordnung reinbringen? Also ein anderes System meine ich. Das ist ja irre.
Das ist in der Tat eine der größten Herausforderungen. Aber wenn du auch siehst, mit welcher Einfachheit ist das übertrieben, als es eine lang geplante Mission war. Mhm. Aber auch wie einfach es war, dann diese sehr teuren Gegenstände zu zerstören.
Mhm. Mit ich habe es in einem amerikanischen Podcast nur gehört, 600 Euro oder Dollar Drohnen quasi.
Ja.
Ne?
Ja. Und diese Asymmetrie, mit der müssen wir uns halt auch beschäftigen. Also am Ende des Tages hybride Kriegsführung oder wie würde denn ein Tag 1 aussehen, falls wir in einen Konflikt geraten? Und Tag 1 würde wahrscheinlich ähnlich aussehen, dass wir uns solchen Angriffen gegenübersehen. Mhm. Und wir sind ein deutlich kleineres Land. Europa ist deutlich kleiner von der Ausprägung und den Zeitzonen im Vergleich zu Russland. Und das heißt, wenn die Ukraine es schafft, bis nach dann schafft das schafft das Russland eben auch. Und dann ist halt auch die Frage, wie komplex willst du denn produzieren? Mit welchem Szenario 1 wachst du denn auf? Wahrscheinlich ist es realistisch, dass du einen Teil deiner kritischen Infrastruktur wahrscheinlich verlierst. Wahrscheinlich ist es realistisch, dass du einen Teil deiner wichtigen Flotten, die, wie du gesagt hast, ne, die frei stehen oder unter Panzer, die unter Schleppdächern stehen, dass sie einfach nicht mehr da sind. Und dann ist die Frage, wie kommst du in die Nachproduktion? Und dann gehst du halt auch weg von große zentrale Produktion. Ne? Du kannst jetzt ja googeln, wo die Produktionsstätten von unseren großen Verteidigungshäusern sind. Wahrscheinlich wird es dann dezentrale Produktion werden, die du einfach bewegen kannst. Und die Anforderungen, die du an dezentrale Produktion hast, sind logischerweise nicht ganz so komplexe Systeme. Du wirst keinen Eurofighter in einem 40-Fuß-Container mal mit 3D-Druck irgendwie zusammenfriemeln können. Das muss halt ein anderes System werden. Ne? Also das ist ein sehr vielschichtiges Thema. Und wir versuchen einfach auf den Panels, auf denen wir sind, wenn wir mit Leuten sprechen, so ein bisschen die Komplexität zu erklären und das Buy-in zu bekommen von allen Playern, dass sie wissen, okay, es gibt was zu tun.
Eurofighter impliziert ja aber auch noch Menschen, die drin sind. Wie viel Mensch braucht das denn eigentlich noch im Krieg?
Wir werden auf jeden Fall noch genug Menschen brauchen. Es geht darum, die Fähigkeit des Menschen einfach zu multiplizieren. Wo wir nicht enden wollen, ist in einem Terminator-Szenario, wo du, wenn du jetzt einmal von den Genfer Konventionen und Menschenrechtsvereinbarungen, wenn jetzt von automatisierten Killchains spricht, das ist das unromantische Wort, wenn die Maschine automatisch entscheidet, ohne ein Zutun von einem Menschen selber anzugreifen, da dürfen wir nie hinkommen.
Ja.
Wenn wir das hinter uns gelassen haben, dann sind wir sehr auf einem sehr falschen Weg. Das heißt, wir brauchen immer noch den Operator, der sagt, ja, das Ziel ist bestätigt. Wir werden aber eine Multiplikation der Fähigkeiten von dem Operator sehen. Das heißt, von einem Drohnen wird dann Drohnenschwärme orchestriert werden. Und dann wird es eine Vernetzung geben von der Luftdomain zur Landdomain. Da arbeiten wir schon mit Quantum und Partnern daran, dass wir dort die Vernetzung hinbekommen und dass wir quasi alle Assets so ein Stück weit in dieses digitale Umfeld bringen. Aber es wird auch weiterhin noch Menschen brauchen, die Entscheidungen treffen, die durchaus auch Sachen doch besser lesen als eine KI, taktisch, Gelände. Es gibt noch so viel Komplexität, die durch eine Maschine einfach nicht zu lösen
ist. Aber trotzdem liegen ja auch noch Menschen im Graben irgendwo und sind da halt dann mit ihren Systemen unterwegs und sterben, weil sie gerade wirklich an der Front sind.
Ja.
Ist das etwas, was vielleicht dann weniger wird?
Ja, also hier denke ich, dass sich das verringern wird. Wir sehen es auch jetzt, das gibt uns auch einen anderen Purpose und eine andere Ernsthaftigkeit, wenn wir arbeiten. Wir haben ein Team in der Ukraine und wenn du siehst, wenn unsere Systeme gut funktionieren, da kommt eine Mutter oder Vater gegebenenfalls nach Hause.
Ja.
Wir helfen beim verwundeten Abtransport aus der Grabenlinie, was normalerweise 4 Menschen
mit den Robotern.
Ja, was normalerweise 4 Menschen benötigt, die sich dann selber ein Risiko begeben. Und der größte Erfolg für jemand anders ist, wenn er jemanden verwundet. Weil ein Verwundeter bindet Kräfte. Der muss versorgt werden, der muss transportiert werden. Das heißt, das ist eigentlich immer ein sehr lohnendes Ziel, Leute zu verwunden. Wenn du einen Toten hast, der ist tot, da kannst du nichts mehr machen. Ja, aber dann sind die anderen nicht gebunden. Sobald du einen Verwundeten hast, den mit robotischer Unterstützung autonom in Sicherheit zu bringen, ist schon mal ein sehr, sehr großer Teil davon, dem wir beitragen können. Und dann hast du auch einfach eine andere Ernsthaftigkeit, wenn du sagen kannst, okay, wenn du es richtig machst, dann kommt die Person halt hinten gut an. Das heißt, ja, du hast Startup-Romantik, Investoren und du kannst das Geld mit der Schubkarre reinfahren, so wie du es vorhin gesagt hast, aber am Ende des Tages, wenn du ein ukrainisches Team hast, dann geht es auch sehr darum, die Leute lebendig nach Hause zu bringen.
Genau, oder gar nicht erst in die Lage zu versetzen, dass sie verletzt werden. Ne? Also da kommen wir halt hin zu den autonomen Kriegen, die da möglich sind. China hat, glaube ich, jetzt schon irgend so eine Mothership-Variante mit mehreren hundert Drohnen oder Tausenden. Also da habe ich echte Befürchtungen, was da auf uns zukommt und das mit Hochgeschwindigkeit. Aber vielleicht kannst du kurz mal erklären, macht ihr so, ich habe die noch gar nicht so richtig gesehen, eure autonomen Roboter, die da so Transporte machen. Sind das so wie diese Hunde, die man so kennt, oder ist das ein anderes System mit Rädern oder was hat das?
System ist auf Kette. Wir haben verschiedene Größen, aber das Hauptsystem, was wir jetzt in der Ukraine auch im Einsatz haben, ist ein kettenbetriebenes Fahrzeug. Das kann bis 500 Kilo selber tragen über große Distanzen. Kette hat immer den Vorteil, dass er einen relativ niedrigen Schwerpunkt hat und auch eine hohe Geschwindigkeit erzeugen kann. Die Hunde sind, was du jetzt angesprochen hast, sind eher im Urbanen. Das ist der große Vorteil ist, Treppensteigen oder wenn es über Geröll geht, solche Geschichten, da sind die Hunde eigentlich ganz gut. Aber wenn es so viel tragen, Geschwindigkeit, das sind so Sachen da.
Haben die dann Roboterarme, um was aufzunehmen oder wie läuft's denn?
Du musst es eher vorstellen, dass wir ein fahrendes Schweizer Taschenmesser sind, ohne dass wir jetzt alle Tools immer dabei haben. Das heißt, du kannst aus einem Roboter, der jetzt gerade einen Verwundeten transportiert hat, ich sag mal relativ Plug and Play, ein Radar draufsetzen, wo du dann große Flächen aufklärst. Oder du machst ein Funkrelais drauf, oder du machst ein Starlink drauf, oder du machst einen Transportkorb drauf und schickst Versorgungsgüter nach vorne. Das heißt, hier sind wir eigentlich sehr agnostisch. Das ist auch so ein bisschen der Vorteil, den wir haben. Der Kunde hat, oder die Verteidigungsministerien haben viele Lösungen gekauft, die sie im Schrank haben. Sag es mal, das Radar. Radar ist super, ist wie ein riesen Scheinwerfer, wo du 15 Kilometer so ein bisschen ins Land gucken kannst. Dumme an dem Radar ist, dass es wie ein Scheinwerfer auch sichtbar ist für den Gegner. Ja. Und das heißt, relativ schnell bekämpft wird. Das ist natürlich für den Bediener, für den Radar auch keine Traumsituation. Und wenn du jetzt das Radar einmal auf dem Roboter machst, anschaltest, abschaltest und wegfährst, bevor der Artilleriefeuer, was auch immer kommt, dann hast du nicht nur den Menschen gerettet, sondern auch das Asset.
Mhm.
Das heißt, hier so eine Art Schweizer Taschenmesser für solche Lösungen zu bringen, die wir jetzt wieder einsetzbar machen, das ist eigentlich das, was wir haben. Also ist ein fahrendes Schweizer Taschenmesser, wenn du es möchtest.
Mhm. Also autonom, selbstständig agiert und so.
Autonom, teleoperiert, kann auch manuell gefahren werden, wie du es möchtest.
Und ihr produziert in Deutschland, muss ja eigentlich auch sein, oder? Also Europa, klar, würde auch gehen, aber alles andere wäre ja schon ein Risiko in sich.
Ja, also was wir auch machen wollen, ist, dass du zurzeit noch einen Kunden hast, der gar nicht richtig weiß, was er braucht. Das heißt, du hast viele Änderungen. Das heißt, du möchtest das Produkt noch sehr nah an der Entwicklung haben. Das heißt, die Ingenieure, die es entwickeln, die bauen zum Teil auch noch ein bisschen mit, damit sie selber sehen, wie einfach es ist, die Fortschritte selber sehen und die Iterationsschritte schneller machen können. Aber nichtsdestotrotz wird es ein europäisches Produkt bleiben. Auch die Supply Chain ist europäisch, dass du halt versuchst, diese Resilienz von Europa jetzt nicht durch eine Abhängigkeit in der Supply Chain wieder kaputt zu machen. Das ist ja schön, wenn du sagst, ey, ich mache das großartig für Europa, aber alle meine Teile kommen aus China. Dann ja, bist du auch bloß abhängig.
Mhm. Ihr habt ja auch, sucht ja auch vor allen Dingen europäische Investoren, ne? Wenn ich das richtig gelesen habe. Ich habe gestern irgendwo gelesen, dass die Bundeswehr hat für Cybersicherheit jetzt Google eingekauft. Mhm. Ist lustig, oder?
Ist in der Tat manchmal ein bisschen lustig. Nee,
eigentlich nicht.
Aber ja, aber das geht alles so ein Stück weit in die europäische Resilienz rein, dass du halt eben die Anbieter für Cloud-Lösungen und so weiter, mhm, die haben wir halt nicht. Ja. Nicht in der Größe. Wir haben eine SAP, ne, und so weiter. Und das und hier muss noch mehr gemacht werden, damit wir es auch schaffen, eine KI-Lösung zu haben, die in Europa funktioniert. Und dass, mhm, wir alle nicht auf der GPT unsere Informationen mit Amerika teilen, die gegebenenfalls kritisch sind.
Was aber echt schon traurig ist, dass wir überhaupt drüber nachdenken müssen, ob wir das über einen NATO-Partner machen können. Aber okay.
Ja, jetzt nur in der Thematik Donald Trump und
ja, ich weiß, aber dieses Thema an sich, klar wollen wir auch unabhängig sein können und wir wollen auch an diesem Geschäft mitverdienen können und souverän sein, aber dass man schon so nachdenken muss, so ist das vielleicht auch ein Risiko, dass wir das mit einem NATO-Partner machen, ist ja schon, also vielleicht, weiß ich nicht, oder ist es ein Risiko?
Ich hätte es positiver gesagt, ich würde es ja ganz cool finden, wenn wir als Europa auch so ein paar Tech-Sachen haben, also dass du auf Augenhöhe auf der KI-Seite arbeiten kannst.
Aber es gibt ja schon immer mal so hier und da ein paar Stimmen, die sagen, was ist, wenn Donald Trump hier Microsoft, was weiß ich, sonstige Anweisungen macht und das, ne, also was ist, wenn, dieses Szenario schwingt ja inzwischen leider immer mit, auch wenn das vielleicht nicht komplett ernst meint und dann am nächsten Tag ist wieder alles gut.
Ja, man muss sagen, meine Einschätzung, persönliche Einschätzung ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, aber es ist aber auch wieder mal ein Weckruf für Europa, dass wir jetzt nicht immer, weil es convenient ist, einfach die Sachen aus Amerika kaufen, sondern gegebenenfalls auch in der Startup-Welt so ein bisschen die Risk-on gehen, hoffen, dass wir mit unseren Köpfen, die wir in Europa haben, Lösungen entwickeln, die genauso gut sein können, wenn nicht noch besser, um dann was zu haben, was auf Augenhöhe wirklich gut funktioniert und gegebenenfalls auch wie eine Spotify oder ähnliches von Amerikanern genutzt wird, was wir halt als Kompetenz haben.
Mhm. Wir hatten vorhin kurz mal über Sven Weizsäcker gesprochen vom Cyber Innovation Hub. Das ist ja so eine Abteilung, die hatten wir auch mal vor 1, 2, 3 Jahren im Podcast. Die haben ja so ihr eigenes Leben, ne? Erstmal hat er eine Abteilung, die relativ autark arbeiten darf, ohne jetzt dem General XY irgendwas erzählen zu müssen. Das ist auch so ein Beispiel, da staunt man dann, dass das in der Bundeswehr möglich ist und immer noch da ist. Er ist ja immer noch am Werk mit seiner Einheit, ne?
Ja, aber es ist, solche Institute sind ein Paradebeispiel, wenn du sagst, wir müssen Innovation treiben und sagen, okay, wir müssen die Ideen, die wir haben, auch aus der Bundeswehr, wo Leute ein Problem finden und gegebenenfalls auch lösen. Mhm. Den müssen wir doch irgendeine Art Boden geben, wo sie ihre Pflänzchen einpflanzen können und hoffen, dass es ein bisschen größer wird. Und jetzt muss man nicht nur den ersten Schritt gehen und sagen, okay, deine Lösung ist ganz nett, sondern du musst auch den nächsten Schritt gehen, so eine Mini-Beschaffung machen, dass du ein Proof of Concept haben kannst, dass du es ein bisschen Wachstum
einführen kannst, ja.
Dass du einen Prozess dafür gibst, wie es weiter wachsen kann. Und dafür ist unser klassischer Beschaffungsapparat einfach nicht geeignet. Das heißt, du musst ein neues Vehikel geben, damit du so eine Art Incubator für Entrepreneure hast, die aus der Bundeswehr heraus Lösungen präsentieren wollen. Und das macht eigentlich schon sehr, sehr viel Sinn, dass du ähnlich im amerikanischen Prinzip auch so ein bisschen Bottom-up-Lösungen generierst.
Ja, genau, dezentraler machen alles, ne? Die ganze Bundeswehr eigentlich.
Ja.
Am Ende.
Hm. Jetzt beschäftigst du dich mit einem nicht so einfachen Feld, ja? Wie lenkst du dich so ab im Alltag? Wir haben schon gesehen, Eisbaden und Surfen unter anderem, was man dann so macht, ja?
Das kann ja nicht nur Nachteile haben, wenn man in München ist. Nein, wir haben eine hervorragende Surfwelle gleich um die Ecke. Das heißt, gerne.
Ach, die ist doch gesperrt jetzt.
Das ist die natürliche. Wir haben auch noch die Surftown. Das ist die größte künstliche Welle in Europa.
Die kenne ich noch nicht.
Die ist in Heilberg-Moos. Das ist 5 Minuten von uns. Also, ja, es ist immer viel zu tun, aber jetzt die richtige Zeit. Also Ablenkung ist gut, aber am Ende des Tages ist jetzt auch einfach die Zeit, wo du wirklich viel Gas gibst. Und dass wir so präsent sind, auch in den Medien, ist ein Stück weit auch gewollt. Du willst die Nachricht und du willst die Mission ein Stück weit verkünden, damit du auch mit dem hohen Personalbedarf, den wir haben, den Anstellwinkel, den wir beim Wachstum haben, damit du die Leute kriegst, die mit der Mission an Bord sind. Du willst Leute haben, die nicht hundertprozentig extrinsisch motiviert sind, sondern einfach Bock haben, dass ihre Kinder im Frieden aufwachsen und dass du was machst, was gegebenenfalls Europa ein Stückchen weiterhilft. Und deswegen macht es Sinn, dass wir jetzt Gas geben. Es ist jetzt nicht die Zeit für 9-to-5.
Und ja, und du hast ja, denke ich, einiges erlebt, ne? Du warst wahrscheinlich Afghanistan auch Kämpfeneinheit, oder?
Ich war nicht Kämpfeneinheit, ich war Unterstützeneinheit. Ich war so eine Art ADAC. wenn du es mal in Zivil haben möchtest. Okay. Das heißt,
Pioniere, oder? Früher hieß es so.
Ist Logistik. Die Situation ist eigentlich folgende, dass du ein Fahrzeug, ob es jetzt durch eine Sprengung, durch Beschuss oder ob es einfach ein Graben gefahren ist, wenn nicht mehr selber freikommt und die eigene Nation nicht die Fähigkeiten hat, auf der technischen Seite das Fahrzeug zu bergen, dann war ich NATO Level 2 Support und bin dann halt mit den Teams, je nachdem, was du für ein Umfeld hattest, da hast du dann mit Lego-Bausteine das Team dann zusammengestellt, national, international, und bist du dorthin gefahren, hast das Fahrzeug ersetzt oder abgeschoben oder Neues hingebracht. Aber ja, sehr, sehr spannende Zeit. 3000 Kilometer Afghanistan, landschaftlich sehr, sehr schön. Gute Zeit.
Ich kann ja nur immer empfehlen, den Zuhörern unsere Podcasts zu durchsuchen. Alles, was damit zu tun hat, im weitesten Sinne häufig Drohnen, haben wir mindestens 2 oder 3 Startups hier schon gehabt, die aus dem Bundeswehrbereich kommen. Alles Offiziere im Luftbereich oder die dann Drohnen-Startups gemacht haben, hier jetzt mit den Systemen. Das ist so ähnlich bei Finance-Startups, sieht man es häufig, das sind Berater, Ex-Berater und so. Das passt immer gut zusammen, weil ihr kennt dieses Thema am besten, ihr wisst, was fehlt, und dann kann man viel mehr beitragen, wenn man sich auskennt, oder?
Erstens das, und ich glaube, was uns auch so ein bisschen besonders macht, ist, wenn du 3 ehemalige Offiziere hast, ist eine gewisse Entscheidungsfreudigkeit, die uns eigentlich innen liegt. Dadurch, dass auch die anderen beiden Jungs als Infanterieoffiziere im Graben und Häuserkampf, da hast du nicht viel Zeit, irgendwie
nachzudenken,
Sitzkreise zu machen. Manchmal musst du einfach entscheiden. Und diese Art oder diese Geschwindigkeit von Execution hilft uns eigentlich schon sehr. Und man hat auch so ein bisschen verkannt, dass die Schule der Bundeswehr im Bereich der Führung eigentlich eine sehr, sehr gute Management-Schule ist, dass du halt einfach sagen kannst, okay, ich habe die Informationen, die ich jetzt habe, mehr wird es doch erstmal nicht, muss eine Entscheidung treffen, und dann wird die aber auch mit Commitment von allen mitgetragen, und wenn es halt die falsche ist, dann ist halt fail fast angesagt, das ist fast so gut, wie als wenn du es richtig machst. Und dieses Tempo und diese Klarheit hilft auch so ein bisschen, das Team hinter uns zu vereinen, weil wir sehr klar in unserer Ansprache sind, sehr klar in unserer Zielvorstellung. Und das hilft halt, weil viel in Startups ist halt Wildwuchs, du hast Kommunikationsprobleme und so weiter. Und da versucht man so ein Stück weit gegenzuwirken, indem wir eigentlich recht klar sind in dem, was wir tun und was wir vorhaben.
Einfach mal entscheiden ist, glaube ich, etwas, wo man sich generell was von abschauen kann in Deutschland, in einigen Bereichen.
Vielen Dank, Stefan Röbel.
Danke euch.
Danke.